Meine Oma hat ganz wunderschön gepfiffen, also so Kunstpfeifen konnte die ganz gut. Und hat, glaube ich, auch die Uroma im Kirchenchor, die Oma weiß ich nicht, Mutti, glaube ich, auch im Kirchenchor, aber so, mein Vater spielte ein bisschen Schlagzeug, aber das ging nie über Dolles hinaus. Ich glaube, ich war ein relativ aufgewecktes Kind, aber kein sehr lautes. Also keins, was immer im Mittelpunkt stehen musste, kein Klassenclown. Meine Mutter hat in der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Und irgendwie musste ich ja irgendwas machen. Und das, was ich machen wollte, hat mir entweder zu lange gedauert. Das war entweder Maskenbildnerin mit den 7 Jahren Ausbildung in der DDR. Das hat mir einfach deutlich zu lange gedauert. Korbmacher, Hutmacher, gab es keine. Also ich wollte immer irgendwas Künstlerisches und Hände. In der Wende eher so, wo man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wegen Identität aufgeben und so. Uns da diese Sprüche gab, wir lassen uns nicht kaufen und so. Naja, klar, in dem Moment schon noch. In der Wendezeit schon. Also da war ich auch eher dabei, sich nicht aufkaufen zu lassen, sondern wirklich erst mal zu gucken, was passiert mit dem, was vorhanden ist, mit vielen Neuerungen. Da habe ich auch erst mal dran geglaubt.
Ihre Stimme lässt niemanden kalt. Uwe Hasbecker von Silly sagt über sie: Sie singt nicht nur die Melodien, sondern sie singt die Texte. Mein heutiger Gast ist Anna R. Anfang der 90er eroberte Anna mit Rosenstolz Berlins Kleinkunstbühnen. Sie erspielten sich nach und nach ihr Publikum, entwickelten sich vom Geheimtipp zur Kultband aus Berlin, bis sie und Duopartner Peter Plate Nummer 1-Hits hatten und Deutschlands größte Hallen füllten. Nach Rosenstolz, ihrer Band Gleis 8 und Ausflügen zu Silly, ist Anna R. nun mit ihrem Debütalbum Königin auf Tour. Anna wurde als Anna Rosenbaum in Ostberlin geboren und ist in Friedrichshain aufgewachsen, wo sie heute noch lebt. Wir sprechen darüber, warum Chorsingen nur ein Hobby von einigen in ihrer Kindheit war, warum sie zunächst eine Lehre zur Chemielaborantin gemacht hat und warum sie nicht in diesem Beruf bleiben konnte, welche Musik aus dem Osten sie geprägt hat und welche Gerüche sie mit ihrer Kindheit in der DDR verbindet. Herzlich willkommen, Anna R. Ich freue mich riesig.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Vielen Dank. Ja, wir müssen vielleicht erklären, also wir haben einen gemeinsamen Freund, der uns ich habe es echt nochmal nachgeschaut, es ist schon 20 Jahre her, mal zusammengebracht hat, und zwar für einen Videodreh eures Videos damals von Ich will mich verlieben im Berliner Ballhaus in der Chausseestraße. Kannst du dich da noch
Ich
irgendwie
kann
erinnern?
mich recht lebhaft an dieses Video erinnern. Da sind ja einige lustige Sachen passiert und Kusawasch war ja auch dabei, was alle in riesige Aufregung versetzt hat.
Warum?
Weil Kool Savas damals schon anfing, seine ersten Texte zu hinterfragen und dachte, es wäre ganz lustig, bei uns mitzumachen, hat auch sofort Ja gesagt. Aber alle anderen waren erstmal so ein bisschen so, was macht der bei uns? Inzwischen, also danach waren wir dann ordentlich befreundet auch.
Ja, es war so eine Art Crossover, würde man ja
Würde
im
man
Prinzip
so sagen,
sagen.
ja.
Ja, genau. Ja, war eine coole Zeit, hat auch Spaß gemacht. 20 Jahre später hast du gerade die erste Hälfte deiner ersten Solotour zu deinem Debütalbum Königin hinter dir, der erste Teil. Und du hattest ziemlich Respekt davor im Vorfeld. Wie ist es denn bis jetzt gelaufen?
Also tatsächlich erstaunlich gut. Ja, warum eigentlich auch nicht? Also ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was ich mache. Aber ich leide ja immer fürchterlich an Unterschätzung und auch an Lampenfieber.
Ja, aber ist alles gut gelaufen? Was würdest du sagen? Was waren so besondere Momente?
Das kann man immer schwer sagen. Also Berlin war schon toll, aber die anderen waren eigentlich auch alle toll. Das kann ich mir nicht merken, sozusagen.
Ja.
So besonders. Man stellt sich das immer so vor, oder der Nichtmusiker stellt sich das immer so vor, dass da so ganz viele Sachen passieren. Da passiert eigentlich überhaupt nichts. Also man geht zum Soundcheck, isst danach was, geht auf die Bühne, geht wieder runter, trinkt danach was und geht ins Bett. Das ist eigentlich das, was so passiert.
Ich habe sogar ein paar Kritiken quer gelesen. Also die waren ja einhellig begeistert. Ja, liest du selber sowas?
Wenn sie in der Zeitung stehen, ja. wenn sie im Internet rumkursieren, meistens nicht. Ich habe ja auch gar keine Accounts, also ich kann das auch gar nicht.
Googelt sich nicht selber.
Nee.
Okay. Ein paar Songs vom neuen Album habe ich natürlich in der Vorbereitung gehört und eben auch alte. Also man muss es einfach sagen, man kommt nicht drum rum, dass einem hier und da dann die Tränen in die Augen steigen, weil das einfach unglaublich berührt, wie du singst. Ich habe in der Vorbereitung, ich glaube, die Sillies waren das, das fand ich sehr, sehr genau beschrieben und getroffen. Die haben gesagt, du singst nicht eine Melodie, du singst die Texte. Also das finde ich einfach…
Ach, das haben sie aber nett gesagt.
Ein wahnsinnig schönes Kompliment. Wann hast du denn selber das erste Mal gemerkt, dass du mit deiner Musik oder mit deiner Stimme Menschen berührst?
Wann ich, oh Gott.
Wie alt warst du da?
Merkt man das? Also ich habe schon immer gesungen. Mhm. Also auch schon im Kindergarten und da sollte ich auch schon bei den Nachbargruppen, bei den kleineren zum Mittagsschlaf singen und so. Also ich habe eigentlich schon immer gesungen.
Ja, aber wer hat das dann entdeckt? Oder?
War wahrscheinlich der Chor dann.
Ja. Also hast du dich oder haben deine Eltern dich aktiv in so einem Chor angemeldet oder wolltest du das selber?
Das war ich selber.
Okay. Und hast du selber irgendwann als Kind gedacht, Mensch, ich glaube, das geht ganz gut oder da kann ich irgendwie was Besonderes oder…
Als Kind war ich ziemlich viel beschäftigt. Also ich habe allerhand Sachen gemacht neben der Schule. Da war das Singen irgendwann auch dabei, aber war auch Schwimmen dabei und da war auch Keramik dabei und weiß ich, rhythmische Sportgymnastik zwischenzeitlich auch, bis ich dann gewachsen bin. Also zu viel, zu schnell in kurzer Zeit.
Das ist witzig, das habe ich auch gemacht, rhythmische Sportgymnastik.
Ich fand es ja eigentlich auch nicht so schön. Naja, was war die Frage?
Ja, ob du irgendwann als Kind gemerkt hast, Mensch, da ist irgendwas, das kann ich vielleicht besser als andere oder da bin ich gut drin in dem Singen?
Nee, ich habe es einfach gerne gemacht und bin da jetzt erstmal noch nicht auf irgend so eine Idee gekommen.
Nee. Lag denn die Musik in der Familie?
Meine Oma hat ganz wunderschön gepfiffen, also so Kunstpfeifen konnte die ganz gut und hat, glaube ich, auch… Die Uroma im Kirchenchor, die Oma weiß ich nicht, Mutti glaube ich auch im Kirchenchor, aber so, mein Vater spielte ein bisschen Schlagzeug, aber das ging nie über Dolles hinaus. Also
nicht über den heimischen Keller?
Nee.
Keine Band oder so?
Nee.
Ja. Also von daher ist ja da schon…
Wir wohnten ja in einer Neubauwohnung.
Mhm. Ja.
Das da Musikmachen dann etwas ungünstig also, und die Keller waren da auch nicht so…
Sozusagen Platte oder wie?
Ja, in so einer kleinen, in so einer fünfstöckigen.
Ja, okay. Ja, das stimmt, da waren die Wände sehr dünn.
Mhm.
Ja, aber irgendwas war ja vielleicht in der Familie dann schon angelegt.
Ich weiß es nicht, also richtig musikalisch ist keiner von meiner Familie gewesen.
Aber haben die es bei dir gefördert?
Spät, also später.
Mhm.
Also zuerst haben sie es eben abgetan wie ein anderes Hobby auch. Mhm. Also normal, ich ja auch.
Okay. Und wann hast du denn sozusagen angefangen, irgendwie diese Schritte weiterzugehen? Also Kindergarten und Chor und wann war bei dir so dieses Bedürfnis dann da, dass du gesagt hast, Mensch, irgendwie will ich da dabei bleiben?
Na, also es war tatsächlich auch mein Chorleiter, der gesagt hat, ich soll weitermachen und mich dann auch erstmal direkt ins Berliner Lehrerensemble aufgenommen hat. Das war aber…
Was kann man sich darunter vorstellen?
Na, ein Chor von Lehrern.
Okay.
Im Prinzip. Und das war bedingt lustig. Weil
und da
ich musste
waren
das
Schüler Gäste oder haben die…
Nee, das war dann nach der Schule.
Ah ja, okay.
Nach der Schule war aber ein bisschen blöd, weil ich das ja dann sozusagen am Ende der Ausbildung immer… Das war, glaube ich, zweimal die Woche oder einmal die Woche. Es war also sehr spät dann. Und ich saß dann neben meiner Russischlehrerin, meiner ehemaligen und meinem ehemaligen Musiklehrer. Also das… War suboptimal.
Weil da so eine Fallhöhe war oder weil die dich als Konkurrenz empfunden haben oder was war das komische Gefühl?
Nee, das war einfach nur komisch, weil ich war ja froh, dass ich meine Lehrer alle los war. Mhm. Und dann hatte ich sie plötzlich alle wieder.
Ja.
Und das fand ich dann nicht so gut und habe dann privaten Gesangsunterricht genommen.
Okay. Und wie hast du den finanziert?
Da hat mir am Anfang meine Mutter was dazu geschossen. Mhm. Und ich dann mit dem, was ich hatte.
Ja. Warst du, wie würdest du dich beschreiben als Kind? Warst du jemand, der eher sozusagen schüchtern war und dann die Musik so als Ventil hatte? Oder warst du doch eher so jemand in der Gruppe, der irgendwie laut war? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die einen sagen so, die anderen sagen so, würde ich sagen. Ich glaube, ich war ein relativ aufgewecktes Kind, aber kein sehr lautes. Also keins, was immer im Mittelpunkt stehen musste, kein Klassenclown.
Mhm. Du hast, habe ich gelesen oder gesehen, als Zwölfjährige 1981 bei der SEZ-Eröffnung gesungen. Man muss wissen, wer nicht Berliner ist, das war ja sozusagen das Aushängeschild Sport, Freizeit, Erholungszentrum. Das ist ja zwei Steinwürfe entfernt. Wie war das für dich? War das sicherlich ein größeres Publikum, oder? War das neu?
Sag mir mal gerade, wann war das?
Soweit ich es recherchiert habe, war es 1981.
Dann mit meinem Schulchor? Vermutlich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Also wir haben öfter am Wochenende irgendwo gesungen und auch im Palast der Republik relativ häufig. Also wir waren schon ein relativ bekannter Chor.
Wie hieß der?
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr.
Okay. Aber man war organisiert und man ist dann wahrscheinlich so immer am Wochenende aufgetreten.
Ja, nicht jedes, aber so ab und zu mal.
Okay.
Der hat einen ganz komischen Namen.
Aber nicht Hans Eisler oder sowas? Nee.
Ach nee, so bekannt waren wir nur auch nicht.
Okay. Ja. Waren dann noch mehrere Leute aus deiner Klasse mit dabei oder?
In dem Chor aus meiner Klasse weiß ich gar nicht. Aus meiner Klasse glaube ich nicht.
Okay. Und wie haben deine Mitschüler das so aufgenommen, dass du Auftritte hast? Und die werden ja wahrscheinlich irgendwann auch mitgekriegt haben, dass du singst.
Ja, aber das…
War das cool?
Nee, also Chor war wahrscheinlich nicht so richtig cool. Stimmt gar nicht, es war noch eine Mitschülerin im Chor, aber nicht in meiner Stimme.
Ja, welche Möglichkeit hattest du als Teenager dann, dich musikalisch außerhalb des Chors dann noch weiter zu entwickeln?
Als Teenager habe ich da nicht viel gemacht. Also okay. Da war ich einfach beim Chor.
Ja.
Und als Teenager war ich ja eben Teenager. Mhm. Da macht man alles Mögliche. Denkt nicht unbedingt an seine Karriere.
Ja, das war auch bei mir übrigens der Punkt, wo ich dann mit rhythmischer Sportgymnastik aufgehört habe.
Das habe ich weit früher.
Ja, und dann hast du irgendwann eine Lehre angefangen als Chemielaborantin. Mhm. Warum gerade das?
Das schien mir am praktischsten. Meine Mutter hat in der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Und irgendwie musste ich ja irgendwas machen. Und das, was ich machen wollte, hat mir entweder zu lange gedauert. Das war entweder Maskenbildnerin mit den 7 Jahren Ausbildung in der DDR. Das hat mir einfach deutlich zu lange gedauert. Korbmacher, Hutmacher, gab es keine. Also ich wollte immer irgendwas Künstlerisches und Hände, eigentlich. Und dann gab es halt die Chance, entweder am 7. Oktober bei meinem Vater irgendwo unterzukommen, Sekretärin, Schleiferin, Dreherin, irgendwas. Oder bei meiner Mutter mit Chemielaborantin zu werden. Das bot sich insofern an, weil das Gelände sehr groß war und ich konnte auch vorher schon sagen, ich will nicht in ihr Institut. Also ich wollte da nicht zu von meiner Mutter ausgebildet werden.
Ja klar, also da möchte man sich ja wahrscheinlich dann auch in dem Alter so langsam ein bisschen abgrenzen.
Ja, ich habe sogar meine Arbeitszeit vorverlegen lassen, damit ich nicht, erstens nur ein Bad und 3 Leute, die halbwegs zur gleichen Zeit aufstehen müssen. Und zweitens, weil ich nicht jeden Morgen und jeden Abend mit meiner Mutter in der S-Bahn fahren wollte.
Und das war ja in der DDR, waren ja die Arbeitszeiten, da ging es ja schon recht früh los, ne?
Mhm.
Also, du hast jetzt gesagt, 7. Oktober, was heißt das? Wo hat dein Vater,
oh Gott.
Ist es ein Betrieb gewesen?
Ja, das war ein Betrieb.
Okay, und das war?
Metallverarbeitung,
okay.
Maschinenbau.
Okay, und ich habe in der Schulzeit, als man dann Ferienarbeit machen durfte, da habe ich dann auch mal in einer Fabrik gearbeitet in Leipzig, in der Außenstelle von Miederwaren Zollenroda.
Ah, schön.
Und wenn man so einen Fabrikjob mal gemacht hat, also mir ging es dann so, dass ich gedacht habe, okay, du musst irgendwie alles tun.
Damit du da nicht landest.
Ja.
Ja, das.
War das so auch ein bisschen in deiner Ausbildung?
Ich war ja ganz gut in Chemie. Also ich fand das erstmal nicht schlimm. Mir war es einfach zu langweilig auf die Dauer. Mhm. Also in dem Institut, wo ich war.
Wie sah denn da so ein typischer Tag aus? Also ich habe überhaupt keine Vorstellung, was man da gelernt hat und was dann deine Aufgaben hätten sein können.
Ich war im Institut für anorganische Chemie und habe im Prinzip Werkstoffe getestet auf Zugfestigkeit, Torsion, auf Lebensdauer, so bla bla bla. Sowas, das ist ja mittelspannend. Ne?
Und wahrscheinlich auch ein sehr einsamer Job, oder? Arbeitet da nicht so im Team, oder?
Nee, ich hatte aber einen Laborpartner,
Okay.
der auch ganz nett war.
Ja, und dann wahrscheinlich im Block dann noch Berufsschule, ne?
Jein, erstmal Berufsschule, also es war keine duale Ausbildung quasi. Erstmal 2 Jahre Berufsschule und dann erst am Ende der Berufsschule kam man in sein Institut.
Okay. Warst du eine gute Schülerin?
Sagen wir mal, ich hätte sicherlich besser sein können, wenn es mich mehr interessiert hätte.
Ich habe ja noch mal so nach...
Ach, im Übrigen, da gibt es eine kleine lustige Story.
Bitte.
Es gab zwei Leute in unserer Klasse als Chemielaboranten, die da nicht reingepasst haben. Und das war, man höre und staune, Maxim Leo und ich. Wir beide haben uns hervorragend verstanden.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, der schreibt jetzt. Ich singe.
Ja, ich glaube, er wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Ich sehe den ab und zu
durchaus
mal
möglich.
Beim Ostbäcker.
Genau. Natürlich.
Grüßen wir an der Stelle mal. Vielleicht hört er es ja. Nochmal zurück zu deiner Kindheit. Und ich habe ein bisschen mir gedacht, also du hast ja einen sehr starken Nachnamen. Und ich habe mich gefragt, hat in deiner Kindheit oder überhaupt spielt in deinem Leben Religion eine Rolle?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Nee. Wurde nicht gelebt, wurde…
Null.
Interessant. Und
also meine Oma wurde gegen Ende, als es ihr schlechter ging, wurde die plötzlich ganz schrecklich gläubig. Aber ich glaube, das geht fast allen Menschen so.
Ja. Und hat sie dann sozusagen noch auf ihrer letzten Reise dann die… Dinge, also ich bin nicht so wahnsinnig gut in Religionen wie die meisten aus dem Osten. Hat sie dann noch sozusagen so ein paar Sachen machen wollen oder?
Nee.
Hat sich dann nur mehr so an ihre Wurzeln
erinnert. Genau. Also ich habe sicherlich klar als Kind oder als Jugendliche auch die Bibel gelesen und alles Mögliche und habe mich so an der Oberfläche mit ein paar Religionen beschäftigt, aber tatsächlich nur an der Oberfläche.
Ja.
Und habe dann festgestellt, ist alles nichts für mich.
Ja, okay, interessant, spannend. nach der Lehre, hat man ja gesagt, hast du dann noch ein Jahr da gearbeitet.
Genau.
Und was war dann sozusagen der ausschlaghebende Punkt, dass du gesagt hast, also das ist nichts für mich?
Mir war das einfach wirklich zu langweilig. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, mein Leben lang zu machen.
Aber da war noch nicht der Gedanke da, irgendwie zu sagen, also ich versuche auf das Pferd Musik zu setzen?
Nee, das war erstens nicht die Zeit und zweitens nicht die Erziehung. Also ich habe ja weiter gesungen und…
Also was Sicheres haben.
Ja, erstmal was Richtiges machen. So, und das habe ich ja auch gemacht. Aber dann bin ich ja gleich in den Musikhaus Zelta gegangen. Und da hatte ich ja zumindest peripher mit Musik zu tun, nämlich mit Noten und Musikliteratur und Schallplatten und so.
Okay, das war ein Musikhaus.
Musikhaus Karl Friedrich Zelta im Nikolaiviertel.
Okay, gibt es das noch? Das klingt so.
Leider nicht. Nee. Leider nicht. Da ist jetzt, glaube ich, ein Orientteppich drin.
Okay. Ja. Und kannst du dich noch erinnern, wie es zu dem Job kam?
Ich habe mich regulär beworben. Also es gab halt Möglichkeiten. Ich habe halt gesagt, ich will irgendeine Musikalienhandlung. Und da gab es halt 3 Stück in Berlin. Und die hatten gerade wegen Schwangerschaft oder so eine Stelle frei.
Und da warst du da.
Und
aber
da
hatte,
war
deine,
ich da.
Hatte deine musikalische Vorbildung, hat das irgendeine Rolle gespielt?
Nö. Also, nee. Also rudimentäre Kenntnisse musste ich haben. Und wir hatten, glaube ich, auch einmal im Monat eine ein Vortrag sozusagen, ne? Eine Weiterbildung.
Und und jetzt fehlt mir sozusagen dann so ein bisschen die Lücke zwischen dem Musikhandel und der Hochschule.
Ich war auf keiner Hochschule.
Ah ja, okay. Aber du warst auf einer Musikschule.
Nee, da habe ich mich beworben und bin nicht genommen worden.
Ach so.
Hatte aber parallel noch privaten Unterricht.
Ja, okay.
Ja, das ging ja alles ein bisschen ineinander über. Also
das muss man auch sagen, ja, da war der Mauerfall, ne?
Genau, das sind ja auch nur 2 Jahre gewesen. Mhm. Und gegen Ende, als ich Peter schon kannte sozusagen, wollen auch nicht so viel über Rosenstolz reden, da gibt es genug. Als ich Peter schon kannte und wir schon unsere ersten Kassetten aufgenommen haben, habe ich die sogar im Musikhaus an der Kasse verkaufen dürfen.
Ah, cool. Was konnte man dafür nehmen?
Das weiß ich nicht mehr, was wir dafür genommen haben. Das kann nicht so viel gewesen sein. Die waren ja selbst aufgenommen und selbst gezeichnete Cover quasi.
Aber cool. Ich meine, gibt es bestimmt noch da den einen oder anderen da draußen, der sowas besitzt?
Da gehe ich mal von aus, obwohl wir irgendwann einmal im Franz-Club, glaube ich, alle aufgekauft hatten, die noch da waren, die sich noch so versteckt hatten. ich denke schon, dass das noch jemand hat.
Ja, ja, cool. Und dann kam Rosenstolz. Das ist alles besprochen und auch Geschichte. Als wir neulich telefoniert hatten, ne, das erste Mal, da hast du gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, irgendwie wurde das nie richtig thematisiert, dass ihr so das erste Ost-West-Duo war.
Doch, das wurde schon thematisiert.
Ja, und da hast du gesagt, was? Also, aber das finde ich interessant, weil in meinem Erleben und in meiner Erinnerung war das eher so ein Ding mit Rosenstolz. Also ich meine, ich habe den Weg auch immer so ein bisschen verfolgt. Hat man so gedacht, Mensch, das ist dieses Duo, die kommen hier von einer Kleinkunstbühne, die haben sich alles wirklich ganz Stück für Stück und hart erarbeitet bis in die großen Stadien. Dann das andere Ding war eben so dieses Pop-Phänomen aus Berlin. Und dann natürlich war ja auch bekannt euer Einsatz für die Rechte von Homosexuellen und gegen AIDS. So, das war so ein bisschen so das Ding. Und das Ost-West-Ding war höchstens in einem Nebensatz oder wurdest du je nach musikalischen Vorbildern aus dem Osten gefragt, wer dich so inspiriert hat? Und
nicht wirklich. Also wurde ich nicht wirklich gefragt. Also das wäre ich jetzt ganz gerne mal gefragt tatsächlich. Früher nicht, aber tatsächlich wurde die Ost-West-Thematik so zerkaut, dass wir irgendwann gesagt haben, wir möchten da nicht mehr drauf antworten, weil wir uns ja auch nicht so gefühlt haben.
Würdest du sagen, dass über die Jahre, ne, wir sind ja jetzt irgendwie im Jahr 35 nach dem Mauerfall, dass sozusagen diese Ost-Identität, dass das doch wieder so ein Thema wird, mit dem man sich beschäftigt und wenn ja, wann merkst du das?
Naja, ich bin eh generell kein Mensch, der gerne weit zurückblickt oder gerne weit nach vorne. Also im Jetztleben finde ich immer wesentlich spannender. Ab und zu, klar, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, dann gibt es mal wieder so lustige, nostalgische Geschichten, was wir alles hatten und nicht hatten und was wir daraus gemacht haben. Aber ansonsten beeinflusst das mein Leben, glaube ich, im Moment nicht so dolle. Vielleicht kommt das später wieder. Vielleicht, wenn ich so 70 bin, dann finde ich bestimmt auch alles wieder ganz toll, was im Osten war.
Ja, also mir geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, ob man jetzt irgendwie so Sachen toll fand oder so, sondern dass man in der Rückschau so ein bisschen guckt, irgendwie, wo ist denn das so ein bisschen runtergefallen, dass
war nicht alles schlecht im Osten, meinst du?
Nee, das würde ich auch übrigens so.
Stimmt ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Aber da bin ich jetzt wenig nostalgisch oder so, sondern eher wir irgendwie in den letzten 35 Jahren erstmal uns Gehör verschaffen mussten, wo der Osten nicht gefragt wurde. Oder auch irgendwie sehr so Stereotype da entstanden sind nach dem Motto, die Ossis sind so oder so und oder dass eben wenig Mitsprache war in bestimmten Bereichen.
Ja, das hat mich tatsächlich kaum berührt. Also das habe ich kaum mitbekommen.
Ja, weil du im Prinzip nach dem Mauerfall und mit dieser Band, die dann genau. ja einen gewissen, ist man ja quasi auch, wenn man so sagen kann, auch in so ein bisschen in einer eigenen Welt, ne?
Genau.
Ja, okay. Und im privaten, persönlichen, also so im familiären?
Nö, meine Eltern sind da auch nicht so und also meine Eltern waren Gott sei Dank und sind es auch nach wie vor nicht, irgendwelche Jammer-Ossis. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Da wird nicht viel getrauert oder nicht viel sowas erzählt. Nee, eigentlich auch nicht. In einem Freundeskreis, der ist eh immer gemischt gewesen. Mhm. Also nach wie vor.
Also mir geht es ein bisschen so in den Gesprächen, die ich jetzt bisher in dem Podcast auch geführt habe. Also zum Beispiel kann ich sagen, das letzte Gespräch hatte ich ja mit Hanna Lakomi und ihrem Lebenspartner Florian Havemann. Und da war es so, das fand ich ganz spannend, dass sie mir im Vorgespräch oder als wir telefoniert haben, gesagt haben, Mensch, der Florian Havemann ist ja mein Bezug zur DDR, weil ich war ja 4 oder 5, als die Mauer fiel. Ne? Mhm. Und er ist meine Brücke zur DDR. Und dann habe ich das so sagen lassen und dann irgendwann war der Podcast. Und dann war das eben auch so, dass es eben sehr aus ihr rausgesprudelt hat, weil sie hat dann erzählt, Mensch, ich hatte keinen einzigen ostdeutschen Lehrer, ne? Weil die durften ja alle nicht mehr und es war irgendwie alles falsch und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch, wenn ich auch andere Sachen höre, Interviews oder andere Podcasts, dann haben die Leute, die im Osten geboren wurden, die erzählen dann vielleicht mal so eine kleine lustige Anekdote, aber ich habe manchmal so das Gefühl, aber dann will man auch den gesamtdeutschen Betrieb nicht weiter stören. Und mit dieser Ostvergangenheit, nimmst du das gar nicht, also nimmst du das manchmal wahr?
Ab und zu schon, aber ich bin, beim 19 war ich, als die Mauer gefallen ist, also inzwischen sehr viel länger im Westen als im Osten. Ne?
Ja.
Und die Zeit, also ich glaube, das war auch die richtige Zeit sozusagen, eine gute Zeit, weil man schon erwachsen genug war, weil man schon nachdenken konnte und tatsächlich auch einfach hinter sich lassen konnte erstmal. Natürlich denke ich auch da manchmal dran zurück, aber davor war ich Teenager, da habe ich völlig andere Sachen gemacht. Ne? Ob die im Osten oder im Westen waren, war nun völlig auch wurscht. Ne? Und als Kind erst recht.
Ja, wir sind ja fast ein Alter. Also von daher, also mir ging es ja auch so, ich war 18, als die Mauer gefallen ist. Ich finde es immer noch spannend, welche Geschichten so zutage kommen. Aber welche Musik aus dem Osten? Ich habe gelesen, du hast eigentlich als Teenager dann auch natürlich 80er-Jahre-Pop aus dem Westen oder international gehört. Haben wir ja alle. Meine Jugend bestand darin, dass ich irgendwie meinen Bands hinterhergereist bin, seit ich 15 war. Das waren, also zuerst war es Stern Meißen. Und als dann Uwe Hasbecker da weg ist und Jackie Resnicek von Pankow zu Silly ging, da sind wir ja alle zu Silly.
Okay.
Und so habe ich
eigentlich. Siehst du, da bin ich dann auch gelandet.
Ja, genau. Ja, und das finde ich auch super spannend. Hab gehört, dass du ja auch Tamara persönlich kanntest. War sie so ein Role Model, wie man sagen würde? Also ein Vorbild? Als Frau?
Also ich fand sie spannend, aber sie war wahnsinnig nett. Und ich bin ihr, glaube ich, 2-3 Mal begegnet, weil ich halt mit der Tochter ihrer besten Freundin befreundet war. Und Angelika Weizens Tochter, Jana. Und wir waren eine Zeit lang gut befreundet. Und so ist man sich dann ab und zu mal über den Weg gelaufen.
Meine Geschichte geht so, dass wir eben sehr, sehr viel mit Silly rumgereist sind. Und manchmal ist man dann eben auch gestrandet an den Orten. Also man muss dazu sagen, das war jetzt irgendwie so 100 Kilometer um Leipzig, was also machbar war, dass man eben noch nach dem Konzert nach Hause kam. Also man muss heute im Nachgang sagen, man hat da auch schon ganz schön viele Risiken genommen.
Klar.
Ich hatte zum Glück einen Freund, der war mit 15 schon über 1,90 Meter groß und hatte so mit meinen Eltern oder er mit meinen Eltern den Deal, dass er mich immer wieder an der Haustür abliefern muss. Und da hatte ich dann relativ große Narrenfreiheit bei Beibehalten meiner schulischen Leistung. Mhm. Und das war natürlich ein genialer Schachzug meiner Eltern. Ich habe neulich mal irgendwann in meine alten Zeugnisse gekommen, dass ich mich, ich glaube, wo sich alle verschlechtern da zu diesem Halbjahreszeugnis, neunte Klasse, wo man sich bewerben musste, bin ich besser geworden, weil da ging dieser ganze Zirkus da los und ich wollte den Rücken mehr frei halten.
Also das hätte ich tatsächlich nicht gedurft, nicht in dem Alter.
Ja. Nee. Ja, es war so ein bisschen, weil ich hatte einfach das Glück, dass ich diesen Carsten da kennengelernt hatte auf meinem allerersten Stein-Meißen-Konzert und ja, und dass meine Eltern ihn dann okay fanden. Ne? So, ja.
Schwein gehabt.
Genau. Und als wir dann, es war ein Dresdner Konzert von Silly und dann ist irgendwie ein Zug ausgefallen. Ich meine, man muss auch wirklich sagen, also Deutsche Bahn war ja wirklich das allerletzte. Also konnte schon…
War das nicht noch Reichsbahn damals?
Ja, Deutsche Reichsbahn, naja, genau. Und es war ja wirklich, also das kann man ja heute mit Zugfahren überhaupt nicht vergleichen. Und dann ist vielleicht mal auch einer ausgefallen. Wir waren in Dresden und ja, und dann hat man eben dann die Band, dann hat man versucht, irgendwie da noch irgendwo zu übernachten, ne? Also so, und deswegen ist man sehr viel rumgereist und man hatte guten Kontakt zur Band und es war immer ganz cool. Also ich habe mich gefragt, wenn ich mit Tamara gequatscht habe, im Nachhinein so, mein Gott, würde man das als Mitte 30-jährige Frau dann auch machen, dass man sich dann so mit 16-jährigen Fans beschäftigt? Das ist heute ganz anders, oder?
Das denke ich schon, ja.
Da war doch irgendwie eine große Nähe. Hattest du denn sonst noch Bands im Osten, die dich inspiriert haben?
Ich glaube nicht wirklich. Also das kam irgendwie alles ein bisschen später. So in der Wende eher so, wo man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wegen Identität aufgeben und so. Uns da diese Sprüche gab. Wir lassen uns nicht kaufen und so. Naja, klar, in dem Moment schon noch. In der Wendezeit schon. Also da war ich auch eher dabei, sich nicht aufkaufen zu lassen, sondern wirklich erst mal zu gucken, was passiert mit dem, was vorhanden ist, mit vielen Neuerungen. Da habe ich auch erst mal dran geglaubt. Hat ja dann nicht geklappt. Und da setzt man sich automatisch dann damit auseinander. Und da war dann schon viel Silly und auch Panko dabei und auch 1000 Tonnen Obst oder Sando oder wer auch immer. Da habe ich mich dann später mit ein bisschen später mit auseinandergesetzt, ja.
Ja, zum Beispiel Halloween in Ost-Berlin. Ne? Mhm. Also man muss ja wirklich sagen, also das ist ein Song von Silly, der da in der Wendezeit, ich finde ja immer, ich will mich immer daran erinnern, nicht so viel Wende zu sagen, weil das wirklich ein westlich geprägter Begriff ist. Also nach Mauerfall politische Wende, dass man nicht diese Sachen so, ja, aber es ist allgemein gut mittlerweile. Ne? Und man muss ja sagen, dieser Song war ja wirklich seiner Zeit so weit voraus. Ich glaube, den habe ich erst irgendwann in den letzten paar Jahren so richtig verstanden, was sie damals wollte. Damals habe ich wahrscheinlich eher gedacht, Halloween aus Berlin ist eher so, jetzt ist die große Partystimmung oder so.
Nee, darum ging es nicht.
Genau. Es ging nämlich genau um diesen ganzen, um Treuhand, um die Filetstücke,
genau,
die noch im Osten zu holen waren. Ne? Also von daher war ja Tamara schon auch irgendwo…
Die war ja jetzt auch nicht doof, ne? Und war politisch ja auch recht interessiert.
Und wie ging es dir dann, als die Anfrage von Silly kam? Hast du gleich gedacht, hurra, das ist irgendwie genau das, was ich machen möchte?
Ich habe das 2005 ja schon mal gemacht, als Gast. Also nur 3 Konzerte, aber immerhin als Gast. Und als die jetzt gefragt haben, und ich hatte ja eh nichts zu tun gerade, so richtig, und hatte ein bisschen Zeit. Also insofern habe ich gedacht, ja klar, warum nicht?
Und ja, also hat man da auch Respekt davor, so eine Rolle einzunehmen?
Ja, na klar. Also man weiß, dass die perfekte Musiker sind, das ist ganz, ganz klar. Und dass man sich da noch weniger Fehler erlauben darf als sonst, dachte ich zumindest. So schlimm sind sie auch nicht. Ganz im Gegenteil. Aber da hatte ich schon ordentlich Respekt vor, zumal das ja auch wirklich richtig viel Material war. Das war ja eigentlich erst nur für dieses 10 Alben, 10 Konzerte. Mhm. Und da hat ja Julia und ich haben ja jeweils 30 Songs lernen müssen. Das war schon hardcore. Also die Jungs dann 60 in dem Fall.
Wow. Mhm. Ja, stimmt. Also auf so ein Projekt kommt man dann wahrscheinlich auch nicht nochmal so schnell, nee, oder?
Nee, ich glaube auch nicht.
Die gestellte Aufgabe.
Das war eine harte Nummer.
Ja, das glaube ich. Auf deinem neuen Album hat mich ein Song besonders berührt. Der heißt Wie viel Tränen.
Mhm.
Also ich zitiere mal daraus.
Mach mal.
Wie viel Tränen brauchst du noch? Wie viel ist genug für dich? Wie viel Regen fällt denn noch? Wann ist es genug? Also ich interpretiere das mal so, dass ein Song über Trauer und auch das danach wieder aufstehen. Wie sehr helfen dann da eigene Erfahrungen beim Schreiben?
Also wenn man gar keine gemacht hat, kann man auch keinen Text schreiben. Also das würde nicht funktionieren, denke ich mal. Also ich denke mal, dass das schon ganz wichtig ist, dass man da auch eigene Erfahrung erst mal sammelt, bevor man schreiben kann.
Würdest du sagen, Zeit heilt alle Wunden?
Macht es auf jeden Fall besser.
Was ist gut an Trauer?
Reinigt, glaube ich. Ich glaube, das reinigt einen selber so seelisch.
Und welche Antwort hast du dir auf diese Fragen gegeben, die du da im Song stellst? Stellst du die vielleicht sogar an dich?
Nee, in dem Fall habe ich die nicht an mich gestellt.
Okay. Du hast ja selber mehrere Schicksalsschläge verkraften müssen. Welche Worte helfen dir? Also ich meine, du gibst ja mit deinen Songzeilen anderen Menschen sehr, sehr viel mit an die Hand, dass sie irgendwie damit weitermachen können. Was hilft dir dann? Musik oder gar keine Musik?
Naja, früher habe ich immer gerne dann ganz wahnsinnig melancholische Musik gehört. Das hilft tatsächlich auch, weil dann zerfließt so die eigene Trauer in der Trauer des Liedes. Das kann man schon machen. Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das kommt auf die Situation an.
Und also wenn man mit Verlusten zu kämpfen hat oder die auch ja am Ende annehmen muss, ist es immer, ist es denn, also ich weiß ja, 2014 ist ein Bandmitglied von deiner Band gestorben und trifft einen das dann immer wieder hart oder verändert sich da auch was?
Das verändert sich schon mit der Zeit.
Ja.
Also es gibt immer Wellen und es gibt immer Momente, wo sowas aufploppt. Aber man fängt dann vielleicht nicht mehr sofort an zu heulen, sondern erinnert sich an die schöneren Sachen.
Mhm. Trauert man eigentlich genauso um Menschen, die man mal sehr geliebt hat, die einem sehr nahe stehen, obwohl man vielleicht nicht mehr den Bezug oder den engen Kontakt hat zu denen wie zu Menschen, mit denen man im täglichen Gespräch ist?
Ja, das ist ja eine ganz individuelle Sache. Das denke ich, das wird jeder für sich selber empfinden. Das kann ich so nicht sagen.
Also ich hatte bisher einen sehr harten Schicksalsschlag, das war mein Vater. Weil das eben auch mit einer sehr schlimmen Krankheit zusammenhing. Also bei mir hat es tatsächlich, würde ich mal sagen, ja, ich glaube, ein Jahr gedauert, dass ich nicht jeden Tag unweigerlich sofort beim Aufwachen dran gedacht habe. Wie geht's dir mit solchen Sachen?
Auch in Wellen. Also ständig mit, also bewusst dran denken sollte man wahrscheinlich sowieso nur an bestimmten Tagen oder so. Wenn es aus Versehen passiert, lässt es sich ja nicht verhindern. Aber man kann, glaube ich, sich schon ab und zu mal ein bisschen ablenken und um dann nicht in ein viel zu tiefes Loch zu fallen, aus dem man vielleicht nicht wieder rauskommt.
Brauchst du zum Trauern Orte oder ist das ein egal? Also
das ist mir ist das egal. Aber wie gesagt, das ist alles eine sehr individuelle Betrachtung.
Ja, ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil du eben, finde ich, ja mit deiner Musik ja auch sehr viel Trost spendest. Also ich weiß gar nicht, ob du dir dessen so bewusst bist.
Ja, ich krieg das immer wieder gesagt. Das ja. Nee, ich mache das auch nicht unbedingt bewusst, nee.
Und könnte mir vorstellen, dass dir auch viele Fans schreiben über ihr Leben oder was sie mit deiner Musik verbinden. Mhm. Kannst du da vielleicht so ein oder zwei Geschichten erzählen, was dich besonders oder was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Naja, also es gibt Briefe, die sind echt hart, sind aber auch hart an der Grenze des Wahrscheinlichen, wo man nicht wirklich sagen kann, ist das alles der einen Person passiert? Wenn ja, dann ist es eine Katastrophe und ein Wunder, dass die Person noch lebt. Aber wenn nicht, ist es eine große Schweinerei, um Mitleid zu betteln. Ja, es sind oft persönliche Schicksalsschläge, die entweder auch Familienmitglieder betreffen oder sie selber sehr krank geworden sind oder ganz viel Borderline-Persönlichkeiten sind ziemlich oft dabei gewesen.
Und bist du dann auf eine Art auch ein bisschen stolz, dass du den mit deiner Musik Halt geben kannst? Ist das auch was, wofür du das machst?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich wollte immer schon Leute anrühren oder berühren, also sie sollten schon was mitnehmen. Also, aber was sie davon mitnehmen, das ist mir letztendlich egal. Das kann auch jeder für sich selber sich raushören, was er möchte. Ich würde aber nie sagen, ich bin so vermessen zu sagen, ich möchte helfen mit meiner Musik. Das glaube ich auch nicht. Also, das ist auch nicht meine Absicht.
Also die Musik wird
letztendlich ist es nur Musik.
Ja. Die Musik ist ja wahrscheinlich auch immer nur gut, wenn man sie in allererster Linie mal für sich selbst macht, oder?
Ja, das sollte schon so sein.
Ist so dieses erste Album, das erste Soloalbum und die erste Solotour, ist das auch für dich nach verschiedenen Projekten, die du ja schon gemacht hast, ist das auch so ein bisschen so ein Neustart und auch so ein Ding zu sagen, Mensch, ich bin Anna R. und ich bin genug. Ich bin, ja, also, ja.
Ja, wahrscheinlich. Also, klar bin ich genug, in jedem Falle. Also für mich sowieso.
Ja.
Also mir bin ich genug.
Ja, aber auch so, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch so sich selbst beweisen möchte.
Aber ich wollte halt wieder auf die Bühne gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir was beweisen muss noch. Also manchmal schon, aber
vielleicht nicht musikalisch, ne? Doch noch eine Frage zu Rosenstolz. Was müsste passieren, dass Rosenstolz wieder zusammenfinden?
Das weiß ich doch nicht. Ich bin ja keine Hellseherin.
Naja, aber ich meine, du wärst ja ein Part davon. Also die richtige Zeit, der richtige Ort.
Also im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, man weiß ja nie und ich bin keine Hellseherin. Aber für den Moment ist das ziemlich ausgeschlossen.
Hab ja vorhin am Anfang schon gesagt, also der erste Teil ist ja, hast du dir schon hinter dich gebracht oder durftest du schon erleben? Ich sage auch noch mal kurz und werde das auch in den Shownotes verlinken, die anderen Tourdaten.
Ja, sind ja nur noch die Sommertour.
Ja, genau, aber falls jemand das jetzt hört und dann noch sagt, Mensch, da will ich doch auch mal vorbeischauen.
Gerne.
Ich habe jetzt mal die zwei aus dem Osten rausgesucht, das ist am 22.06. in Torgau und am 29.06. in Neubrandenburg. Mhm. Falls es überhaupt noch Tickets gibt, da weiß ich jetzt nicht Bescheid.
Ich denke schon, weil Neubrandenburg soll im Übrigen sehr schön sein. Das ist am Tollensesee eine neue Seebühne.
Oh.
Und ich kann mir vorstellen, bei vernünftigem Wetter wird das richtig gut.
Mhm. Ja.
Ist bestimmt ein Familienausflug wert.
Ja. Was wünschst du dir für den zweiten Teil der Tour?
Oh Gott, dass alle viel Spaß haben. Dass wir vernünftiges Wetter haben, dass niemand irgendwo ertrinken muss, irgendwie im Schlamm. Entschuldigung. Und dass wir alle mit Grinsen aus dem Gesicht gehen. Im Gesicht, nicht aus dem Gesicht.
Ja. Und zum Schluss habe ich noch drei Fragen zur DDR, die wir beide beantworten können.
Ach.
Wer soll starten?
Du.
Ich. Welche Gerüche verbindest du mit deiner Kindheit, mit der DDR, wenn du es beschreiben müsstest?
Gerüche?
Ja, Gerüche.
Tatsächlich Hochhausgeruch. Also bei den richtig großen, bei den Zehnerkomplexen. Das roch immer sehr, sehr merkwürdig. Da drin, das war eine Mischung aus Farbe und Müllschlucker und allen möglichen menschlichen Gerüchen. Sehr unangenehm.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Mhm. Konnte auch wenn man in den Fahrstuhl reinging, oder?
Mhm.
Ja.
Nicht gerne. Aber ich habe ja da nicht gewohnt, sondern nur Freunde besucht. Mhm. Also insofern ließ sich das dann ab und zu verhindern. Sonst natürlich, Westpakete. Logisch. Und ich weiß immer noch nicht, was die da reingesprüht haben, dass das so gerochen hat.
Ja.
Und die haben ja scheinbar für alle Leute gleich gerochen. Also ich weiß nicht, ob es da ein Westpaket-Spray im Westen gab, was man für die Ossis da reingemacht hat. Also, die rochen halt immer speziell.
Die waren ja im Nachhinein auch nicht mal das, weil man wollte ja irgendwie immer, also das weiß ich noch von meiner Mutter, das Beste war natürlich, wenn man, wenn Strumpfhosen drin waren, ne? Also weil darf man ja vielleicht für die westdeutschen Hörerinnen und Hörer, also eine Strumpfhose hat, glaube ich, 14 Mark gekostet, der DDR.
Immer teuer und man hat sie auch im Laufmarschenexpress reparieren lassen.
Richtig. Mhm. Und das war dann schon sehr ärgerlich, wenn da was passiert ist und man wusste einfach, dass das ja fast ein Pfennigartikel war im Westen. Das zweite war natürlich Kaffee, weil ein ganzes Pfund Jakobs hat irgendwie 9 D-Mark gekostet, aber ein Viertel von unserer einen Ostmarke Rondo, ne? Die hat ja auch 9 Mark gekostet. Ja. Also das war schon immer was auch sehr in der Haushaltskasse quasi geholfen hat. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Also da habe ich nie drüber nachgedacht, dass es auch dafür gedacht sein könnte. Also ich habe es immer eher so als Geschenk zu Weihnachten, weil da waren ja auch immer, das waren auch Pfennigartikel, Dosenfrüchte drin, also Ananas oder Pfirsich oder so. Und das kam dann auf meine Geburtstagstorte beispielsweise zu Weihnachten.
Ja, stimmt. Du hast am 25.
Genau.
Dezember, bist aber kein Schütze mehr, oder?
Nee, ich bin Steinbock.
Bist schon Steinbock, okay.
Und ich habe mir dann aber immer sowas gewünscht, so Ananas-Torte oder so.
Ja klar, Frisches gab es ja nichts, ne? Ja, ja. Gut, ich kann es auch nachvollziehen, habe auch im Dezember Geburtstag.
Ja,
aber man muss ja auch dazu sagen, man hat ja auch nichts gefordert. Also man hat ja das dankend genommen, was kam. Ne?
Ja, klar.
Als Westpaket, ja, muss man auch sagen. Bei uns war es auch gerne mal mit irgendwie, wo man auch gedacht hat, das braucht man gar nicht, so mit Kellogg's Cornflakes, weil das so eine riesen Packung war. Und dadurch war das Paket natürlich dann sehr schön groß. Ne? Also da wurde schon damals
ein bisschen
getrickst.
Geschummelt. Ja.
Ich verbinde aber auch was Ähnliches an Gerüchen, nämlich natürlich Intershop. Ne? Also diese komische Mischung aus Waschpulver, was war es eigentlich alles? Seife, Schokolade, das erzählen mir auch viele Leute, das kann man leider nicht mehr, ja, das kann man sich nicht selber zusammenbauen. Das
nee,
gab's.
Wahrscheinlich nicht. Und da bin ich aber fast tatsächlich der Meinung, dass da schon Gerüche verwendet wurden.
Ja.
Wie ja heutzutage auch. Also es wird ja in Kaufhäusern und in Supermärkten werden ja auch Gerüche verwendet, die wir im Prinzip jetzt nicht mehr wahrnehmen, weil wir sie halt so kennen. Aber da wurde mit Sicherheit auch was, weil sonst würde ja nicht jeder Intershop gleich gerochen haben. Also da gab es bestimmt schon, wurde schon getrickst, würde ich sagen.
Also das klingt ja heute alles sehr merkwürdig, aber ich kann mich noch wirklich daran erinnern, dass ich so als 12-, 13-, 14-Jährige einfach mal in die Stadt gefahren bin, um mich im Intershop kurz umzugucken, um dann wieder nach Hause zu fahren, was man sich alles nicht leisten konnte oder so. Kennst du das auch?
Ja, ab und zu, aber ohne Geld bin ich, glaube ich, nicht reingegangen. Also wenn ich so ein bisschen was hatte, so eine Mark 50 oder so. Dann,
aber woher hattest du
eine
das?
Cola. Mein Opa konnte schon, der war schon Rentner. Meine Oma, glaube ich, auch. Und dann gab es auch Bekannte, die einem halt manchmal was zugesteckt haben. Und später dann tatsächlich,
dein Musikhandel vielleicht?
Das wäre schief gegangen, wenn ich da…
Naja, also ich meine, in Berlin könnte ich mir auch vorstellen, dass es mal den einen oder anderen Touristen gab, der nicht umgetauscht hat.
Und wir hatten auch zwei Kassen dafür. Tatsächlich. Ah, wow. Ja. Das durfte nicht vermischt werden und da durfte auch nichts fehlen.
Das ist ganz spannend. Also ich habe ja meine erste Ausbildung habe ich ja im heutigen Westend, damals im Hotel Merkur in Leipzig gemacht. Du erinnerst dich, oder du, das gibt es ja noch.
Ja. Das war Wagnuspflicht da.
Ach, was? Ja. Ah, zur Tour wahrscheinlich.
Zur Goldenen Henne, glaube ich.
Okay, ja. Genau, da habe ich Ausbildung gemacht da war es ja so, dass man also eigentlich nur zur Messe, ne, waren dann Leute da, die dann eben vielleicht mal beim Frühstück irgendwie einen Euro, sag ich schon, eine D-Mark oder zwei liegen lassen haben. Und zur Messe hatte man vielleicht dann in einer Woche vielleicht so, also wenn es hochkam, 10 Mark, ne? Mhm. Und die musste man dann tatsächlich abgeben.
Natürlich.
Und bekam man dann einen Monat später ungefähr in Form von Forum-Schecks, das war dieses Spielgeld, was D-Mark simuliert hat, mit dem man, für die, die das nicht wissen, im Intershop einkaufen konnte.
Ja. Aber nie Restgeld rausgekriegt hat.
Korrekt. Da hat man dann immer das so gebaut, dass es irgendwie, dass man keine Verluste hatte. Und ich habe mir tatsächlich dann, wenn ich dann mal so viel zusammen hatte, war das dann irgendwie so ein, das so absurd heute, ja, so ein Back- oder ein Fahr-Deo-Spray, was man aber nicht als Deo-Spray verwendet hat, sondern als Parfum. Eine Art Parfum.
Ja, na klar.
Kennst du auch,
ja, natürlich.
Ne?
Ja, dafür gibt es heute Body-Sprays.
Ja, ganz genau. Ja,
so haben wir das früher auch gemacht,
ja,
klar.
Wir waren da schon wieder in unserer Zeit voraus. Ne? Zweite Frage, hast du noch ein Kleidungsstück?
Aus der DDR?
Ja.
Ui, da müsste ich mal ganz, ganz tief graben.
Also ich habe noch eine Folklore-Bluse, also so eine beschnickte.
Ja.
Aus,
so bulgarische, ungarische.
Ja, sowas. Das ist, also die ist bestimmt schon 1000 Mal gewaschen worden. Also ich trage die noch.
Die sind ja auch wieder.
Ja, genau. Das war jetzt auch wieder. Also unkaputtbar. Völlig crazy.
Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas habe. Nee. Nee.
Also ich habe mir dann tatsächlich, nach der Ausbildung hatte ich ja noch ein Jahr bis zur Währungsreform. Und da habe ich dann auch in einer Tagesbar gearbeitet und da war natürlich, da habe ich dann auch irgendwo gedacht, Mensch, das hätte noch ein paar Jahre so weitergehen können, weil Gastronomie war ja doch ein sehr einträgliches Geschäft. Und da ist man dann eben so manchmal in Exquisitenladen gegangen und hat dann so Sachen, die habe ich einfach auch 20 Jahre bestimmt gehabt. Also das.
Ja, das habe ich auch ab und zu gemacht. Selten zwar, weil meistens hatte ich nicht so viel Geld. Aber wenn ich im Palast der Republik habe ich manchmal gearbeitet. So an Wochenenden zum Frühlingsball als Blumenmädchen und da gab es auch mal viel Trinkgeld.
Mhm.
Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich mir selber auch eine Dose Pfirsiche für 9 Mark gekauft.
Ja, genau.
Ja.
Da gab es auch irgendwie so.
Im Delikatessladen, stimmt.
Ja, genau. Es war irre teuer, das stimmt.
Aber so viel Luxus muss sein. Und ich glaube auch meine Schachtel Westzigaretten.
Ja.
Bei Mal oder so.
Im Intershop dann aber. Oder gab es
die gab es da auch.
Auch? Okay, ja, okay. Das hat mich damals
also
nicht so interessiert.
Günstige Sorten.
Ja, ich hatte irgendwie dieses, es gab ja keine Säfte im Osten, ne?
Also Orangensaft, Apfelsaft und Rhabarber,
ja.
Sanddorn.
Genau. Und da gab es irgendwie so, wie hieß das, Quick, irgendwas mit Quick, so zum Einrühren.
Ja.
So ein Orangengetränk, was man heute ja auch gar nicht mehr trinken würde, was man seinem Körper nicht antun würde.
Auch seinen Kindern nicht geben will.
Ja, und das war irgendwie auch so eine
war
Dose.
Aber lecker.
Ja, oder?
Ja.
Das war auch
das
so eine.
Konnte man auch mal mit dem Finger essen.
Ja, genau. Das war so eine Dose, die dann irgendwie auch 10 Mark gekostet hat oder so. Ne? Genau. Okay, da sind wir doch schon dabei. Letzte Frage. Gibt es irgendein Produkt von damals, was es nicht mehr gibt, wo du sagst, Mensch, das ist schade, dass es das nicht überlebt hat?
Was es nicht mehr gibt. Es kommt, ist ja relativ viel zurückgekommen.
Genau.
Also wichtige Sachen wie Fit und Hallorenkugeln und so.
Ich benutze nur Fit.
Ja, Fit ist
du auch
super. Meistens, ja. ich überlege gerade. Es Es gab bestimmt tolle Sachen, die es nicht mehr gibt.
Du hast ja gesagt, da gebe ich dir auch total recht, in einem anderen Interview hast du gesagt, Bambina ist halt leider nicht mehr das, was es mal war. Nee,
obwohl das bestimmt ganz fürchterliches, zusammengerührtes Gelumpe war, aber es hat viel, viel besser geschmeckt.
Ja, und es gab es nicht immer.
Nee, das gab es nicht immer, das stimmt.
Ja. Fällt dir noch was ein? Also Senf ist man natürlich noch dankbar, komme ich auch an gar nichts anderes ran.
Ich nehme auch bloß Bautzener Senf eigentlich.
Den ganzen Luxusquatsch braucht man nicht.
Nee, nur sehr selten. Also die guten Sachen, die ich gut fand, die gibt es ja wieder. Mhm. Ja, also meistens in anderer Qualität, aber gibt es wieder. Ja. Also außer die Hallorenkugeln, die sind noch original.
Die haben mich nicht so wirklich interessiert.
Die kriegt man immer, wenn man nach Halle kommt.
Ja, natürlich.
Das bleibt nicht aus, dass man dann plötzlich eine Packung Kalorienkugeln in der Tasche hat.
Das verstehe ich.
Bekommt man immer.
Genau. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und wünsche natürlich wahnsinnig viel Erfolg und volle Häuser, aber das sind sie sowieso bei dem Rest der Tour. Und dann natürlich hoffentlich neue Inspirationen für ein weiteres Album. Das ist ja ziemlich eingeschlagen,
das müsste,
oder?
Dann, ja, das ist ganz gut gelaufen. Da müssten wir uns dann jetzt auch mal langsam ransetzen. Ja.
Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen weiterhin unglaublich viel Erfolg.
Danke dir, den wünsche ich dir auch.
Vielen Dank. Du hast ein Stück hoffentlich damit dazu beigetragen.
Ja, ich hoffe ganz stark.
Danke dir.
Gerne.